Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen und sehr wichtigen Folge von Lupus gemeinsam stark, unser Podcast aus dem Leben mit Lupus. Heute geht es nämlich um das Thema Familienplanung und Schwangerschaft bei Lupus. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, weil viele von uns ja ihre Diagnose bekommen in einer Zeit, in der Kinderwunsch eventuell bald bestehen könnte oder schon besteht. Und da stellt sich dann wirklich immer die große Frage, wie geht es jetzt weiter? Oh Mann, ich bekomme jetzt so viele Medikamente und eigentlich geht es mir auch überhaupt nicht gut. Kann ich denn jetzt überhaupt Kinder bekommen? Kann ich mit Lupus überhaupt insgesamt jemals Kinder bekommen? Das sind natürlich sehr schwerwiegende Fragen. Und manchmal ist das gerade auch am Anfang von der Diagnose, wenn man sowieso schon mit so viel zu kämpfen hat, wenn das noch dazu kommt, das scheint einem fast zu erdrücken. Aber ich habe gleich die gute Nachricht vorab. Prinzipiell steht einer Schwangerschaft nämlich nichts im Wege, auch mit Lupus nicht. Allerdings ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich sorgfältig vorbereitet, um eben optimale Voraussetzungen für eine komplikationslose Schwangerschaft zu schaffen. Ja, und auf was genau wir achten müssen, werden wir dann gleich im Interview klären. Bevor wir mit dem Interview loslegen, haben wir heute eine ganz besondere Fühl-Ich-Nachricht, und zwar von Aishun. Sie erzählt von ihren Erlebnissen mit Schwangerschaften als Lupus-Betroffene und das hören wir uns gleich mal an.
Hallo, ich bin Aishun. Ich bin 36 Jahre alt. Ich habe Lupus mit Antiphospholipid-Syndrom. Wir sind seit 6 Jahren in Kinderwunschbehandlung. Nach den 2 Fehlgeburten haben mein Mann und ich uns entschieden, eine immunologische Untersuchung machen zu lassen. Dank der Immunologin kam dann meine Krankheit raus. Und wir hatten endlich eine Erklärung für die 2 Fehlgeburten. Da mein Lupus aber so aktiv war und meine Nierenwerte so erhöht waren und meine Niere angegriffen war, mussten wir 3 Jahre pausieren. Vor kurzem wurde ich dann endlich wieder schwanger. Leider endete auch diese in der 8. Schwangerschaftswoche, da mein Lupus aktiv wurde und meine Nierenwerte erhöht waren. Aktuell bekomme ich eine Therapie, unter der ich nicht schwanger werden darf, weil es zu Fehlbildung bzw. zu Behinderung führen kann. Sobald mein Arzt uns das Go gibt und wir die Medikamente umstellen dürfen, wollen wir natürlich weitermachen. An alle Frauen, die auch schwanger werden wollen und es aufgrund des Lupus bisher nicht geklappt hat, gibt nicht auf. Irgendwann wird es klappen. Glaubt ganz fest daran.
Liebe Aishun, erstmal vielen, vielen Dank für deine so offene und persönliche Nachricht. Ich bin total bewegt davon und ich bin voll dankbar, dass du trotz deinem Schmerz und deiner negativen Erfahrungen am Ende trotzdem so eine mutmachende Nachricht an uns schickst und uns allen sagst, wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Also vielen Dank nochmal dafür und wir wünschen dir natürlich alle, dass es dir ganz schnell besser geht und dass euer Traum wirklich bald in Erfüllung geht. Wir kommen gleich nochmal auf die Nachricht von Aishun zu sprechen. Jetzt möchte ich aber erstmal Frau Dr. Anna Meyer vorstellen. Sie ist nämlich heute in unserer Folge dabei und wird uns unsere Fragen zum Thema Schwangerschaft und Familienplanung beantworten. Sie ist leitende Oberärztin an der Klinik für Rheumatologie und klinische Immunologie des St. Josef Stifts in Sendenhorst. Außerdem, ganz wichtig, klärt sie auch auf Instagram unter dem Namen Frauenrheuma bzw. Rheumadoc Anna rund um die Themen entzündliches Rheuma, Frausein und Kinderwunsch auf. Also der perfekte Gast für heute. Herzlich willkommen, liebe Anna. So schön, dass du heute da bist.
Hallo, liebe Becky. Und ich freue mich so sehr, hier dabei zu sein bei deiner inspirierenden Mission. Und ich hoffe sehr, dass viele Frauen mit Lupus uns zuhören und dass wir ihnen am Ende ein gutes Gefühl geben. Die Schwangerschaft ist möglich, auch bei Lupus. die Frau darf wissen, welche Schritte dafür nötig sind und welche Voraussetzungen. Und da kann ich nur dann dem Motto unserer Gastsprecherin anschließen und sagen, ja, habt Mut und wir zeigen euch den Weg.
Das ist sehr schön. Vielen Dank. Wunderschönes Einstiegsplädoyer. Ja, wir haben ja gerade eine eher dramatische Nachricht bekommen. Kannst du uns anhand dieser Nachricht so ein bisschen durch die erste Frage durchführen? Wie wirkt sich der Lupus denn auf die Fruchtbarkeit aus?
Ja, auf die Fruchtbarkeit wirkt sich der Lupus selbst eigentlich nicht aus, sondern wir wissen, die Frauen werden schwanger, aber eben, was die Eisun uns gesagt hat, dass sie Fehlgeburten hatte, das ist das, warum die Frauen mit Lupus insgesamt weniger Kinder bekommen, als sie sich wünschen. Genau, die Fruchtbarkeit ist nicht beeinträchtigt, aber die Sorge um Medikamente oder um die Gesundheit des Kindes oder manchmal, dass es länger dauert, um schwanger zu werden, das trägt dazu bei, dass Frauen einfach weniger Kinder bekommen oder eben später Kinder bekommen.
Ich wollte dich fragen als nächstes, was wir als Lupus-Betroffene tun sollten, wenn wir einen Kinderwunsch angehen wollen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage und sie teilt sich nicht in eine Antwort auf, sondern in zwei Antworten auf. Was ich immer mit Frauen oder besser gesagt mit Paaren, wir beraten viel lieber Paare als nur eine Frau, wo wir die Paare abholen. Wir berichten ihnen einfach oder wir gehen in Austausch, was setzt eigentlich eine normale Schwangerschaft voraus. Wenn wir ganz vom Lupus absehen, sondern wenn wir ein Paar vor uns haben und das äußert den Kinderwunsch, da darf man erstmal in den Austausch gehen und zum Beispiel die Leute fragen, was meinen Sie, wann ist denn so der Zeitpunkt, wann der Kinderwunsch am leichtesten umsetzbar ist. Und klar, ich habe ein Paar vor mir, das individuell die eigene Lebensgeschichte hat. Und da darf man so ein bisschen aufräumen, weil es gibt auch Untersuchungen dazu, große Befragungen sogar von der Bundeszentrale für die gesundheitliche Aufklärung, dass die meisten Menschen denken, dass die Fruchtbarkeit der Frau ab 38 Jahren eingeschränkt ist. Das ist aber nicht so, sondern ab 32 ist die Wahrscheinlichkeit bei einer völlig gesunden Frau, wie gesagt, wir gehen hier vom Rheuma erstmal weg, eingeschränkt ist. Und das ist vielleicht schon mal eine Voraussetzung, die ein bisschen so einerseits Entspanntheit bringt, auf der anderen Seite natürlich, wenn die Frau schon älter ist als 32, immer noch jung, dass man da so schon bestimmte Schritte für die Zukunft bedenkt, die man nicht verpassen sollte. Das ist so die Antwort Nummer eins, ne? Und die Antwort Nummer zwei, das ist ganz, ganz wichtig, was die Eisun in der Nachricht gesagt hat. Sie bespricht das wirklich sehr eng mit ihrem Doktor und wenn die Krankheit in Remission ist, dann dürfen sie ihren Kinderwunsch umsetzen. Und der Begriff der Remission, der kam schon immer wieder in anderen Folgen deines Podcasts vor. Es ist ein Ziel der Behandlung. Das heißt, wir stochern nicht im Dunkeln oder im Nebel herum, sondern wir verfolgen gemeinsam ein Ziel. Und dieses Ziel heißt Remission, also null Entzündung. Und bei dieser Voraussetzung der Remission dürfen wir dann mit der Schwangerschaftsplanung starten, und damit die Schwangerschaft gut verläuft und damit es dem Kind und vor allen Dingen der Mutter nach der Schwangerschaft gut geht, damit sie das Kind versorgen kann.
Ja, genau. Der Vorteil bei Remission ist ja auch, dass man dann ein bisschen mehr Spiel hat in Bezug auf die Therapie, oder?
Genau, also das ist, was in der Nachricht anklang. Es gibt ja Medikamente, die setzen wir vor Beginn einer Schwangerschaft ab. Das heißt, insgesamt wird die Palette der Medikamente etwas kleiner. Dafür nehmen wir Medikamente für die Phase der Schwangerschaft, die definitiv sicher sind.
Genau, das ist, denke ich, auch noch ein ganz wichtiges Thema. Ja, wir haben ja schon gehört, dass das Risiko für Komplikationen bei Lupus-Betroffenen wohl teilweise höher sein kann, wie wir es in der Fühl-Ich-Nachricht gehört haben. Welche Risiken gibt es denn bei Lupus-Betroffenen?
Genau. Ja, das, was in der Fühlnachricht angeklungen ist, die Fehlgeburten bei einem Antiphospholipid-Syndrom können passieren. Das hat nicht jede Lupus-Patientin, aber einige davon. Ja, so kommt man manchmal erst auf die Schliche, wenn die Patienten nicht zunächst bei uns schon sind, sondern sie kommen von woanders, dass manchmal die Fehlgeburten erst zur Diagnosestellung führen. Sowas gibt es auch. Und dann eine ganz wichtige Sache, nochmal bei fehlender Remission haben wir Komplikation in der Schwangerschaft und das wollen wir vermeiden. Also das ist für die Frau, ihren Partner oder unter Umständen das Kind eine große Belastung, wenn die Remission vorher nicht da war. Was zählt dazu? Dazu zählt zum Beispiel, dass der Blutdruck in die Höhe geht und dass dadurch eine Schwangerschaftsvergiftung entsteht mit der Folge einer Frühgeburt. Also wenn das Leben der Frau dadurch durch die Schwangerschaftsvergiftung gefährdet ist, dann beendet man die Schwangerschaft. Also es ist schon dann eine dramatische Situation für die Betroffenen. Deswegen sagen wir, eine Schwangerschaft ist gut möglich. Lasst uns sie bitte gut vorbereiten. Und auch, was auch sehr bekannt ist bei Lupus und was immer wieder vorkommt, ja, wenn vorher die Nierenbeteiligung da war und wenn die Niere noch nicht stabil genug ist, verschlechtert sie sich in der Schwangerschaft. Und das ist natürlich auch ja, keine schöne Situation, die letztendlich dann auch in einer Schwangerschaftsvergiftung resultieren kann und in einer Frühgeburt. Das alles wollen und können wir verhindern, wenn wir gemeinsam arbeiten, wenn wir vorher schon einen Plan erstellen.
Mhm. Gibt es sonst noch irgendwelche Risiken, die Lupus-Betroffene während einer Schwangerschaft bzw. bei einer Geburt oder so haben können?
Ja, Risiken, ja, wir sprechen zwar darüber, ich tendiere gern dazu, so die Möglichkeiten aufzuzeigen, statt über die Risiken zu reden, weil die Frauen schon mit vielen Informationen von überall konfrontiert werden. Ja, dazu zählt zum Beispiel, dass bei einer bestimmten Antikörperkonstellation im Blut der Mutter ein Kind auch ein Hautlupus, manchmal auch ja, mit Herzauswirkungen bekommen kann. Und da bedarf auch schon die Schwangerschaft einer guten Überwachung und das Kind danach, dann nach der Geburt auch. Das gibt's auch.
Okay, dann kommen wir deinem Wunsch nach, dass wir uns jetzt eher den positiven Seiten zuwenden, also den Blickwinkel wechseln und schauen, was können wir tun, was gibt's Positives. Kommen wir nochmal kurz auf die Lupustherapie zu sprechen. Auf was müssen wir denn genau achten, wenn jetzt jemand schwanger werden will?
Genau, wir überprüfen zuerst. Ja, wie sind denn die Medikamente im Moment? Sind das schon sichere Medikamente, zum Beispiel Quinsyl, wurde auch schon mehrfach genannt in deinen Podcast-Folgen oder ein paar andere Medikamente, die ich wirklich durch die ganze Schwangerschaft hindurch und auch durch die Stillzeit nehmen darf? Oder sind das Medikamente, die ich austauschen sollte? Das ist schon der Punkt Nummer eins. Dann schauen wir natürlich nochmal, wie ist die Antikörpersituation im Blut? Also das sind Laborwerte, die wir gemeinsam mit der Patientin oder eben mit ihrem Partner besprechen. Sind da bestimmte Antikörper drin? Also dazu gehören SSA und SSB-Antikörper. Dann muss das Baby unbedingt überwacht werden, ne, weil da Risiken bestehen. Okay, das Wort Risiken lässt sich hier nicht ganz vermeiden, aber wir möchten so wenig Cortison wie möglich haben. Warum? Weil hohe Dosen von Cortison auch ein Risiko einer Schwangerschaftsvergiftung erhöhen. Und deswegen, wir wollen eigentlich eine cortisonfreie Remission haben. Das können wir nicht immer erreichen, aber eine möglichst niedrige Dosis. Also wenn wir so unter 7 oder noch schöner unter 5 Milligramm Prednisolon am Tag kommen, das ist schon eine gute Voraussetzung.
Antimalariamittel wird ja grundsätzlich als das Grund- und Hauptmedikament für Lupus betrachtet. Wie sieht das denn während der Schwangerschaft aus?
Ja, Antimalariamittel, dazu gehört ja das Quinsyl, das wir schon erwähnt haben, gelten als sichere Medikamente und die gelten es nicht nur, sie sind es. Sind es auch in der Tat. Sie tragen dazu bei, dass die stabile Remission weiter bleibt. Das ist ein sicheres Medikament, auch wenn im Beipackzettel steht, in der Schwangerschaft bitte nicht einsetzen. Nein, die Realität sieht ganz anders auch aus. Auch auf dem bekannten Portal der Charité, des Institutes für Pharmakovigilanz namens embryotox.de, kann ich auch oder beraten wir jedes Paar, dass sie bitte selbst da informieren und gegebenenfalls auch ihrer behandelnden Gynäkologin, ihrem behandelnden Gynäkologen diese Daten mal mit ausdrucken und mitbringen, dass die Antimalaria-Medikamente, also Quinsyl, ein sicheres Medikament sind und das Medikament ist dazu da, die Schwangerschaft zu schützen und nicht zu gefährden. Und abgesehen jetzt speziell für die Schwangerschaft wissen wir ja für den Langzeitverlauf vom Lupus, dass es Patientinnen und Patienten gegen Herzinfarkte und Schlaganfälle schützt. Also es ist wirklich wie ein Schutzschild, wie so meine Lebensversicherung ist dieses Medikament. Deswegen darf das nicht abgesetzt werden, schon gar nicht in der Schwangerschaft. Und deswegen schreiben wir in die Briefe und bieten das auch an, mit uns zu sprechen. Da arbeiten wir noch dran, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Berufsgruppen der Ärzte noch besser wird. Deswegen machen wir viele Fortbildungen und laden auch Frauenärzte, Frauenärztinnen zu uns ein.
Ja, danke, dass du uns da nochmal auf diesen wichtigen Punkt hingewiesen hast. Um trotzdem noch mal kurz auf ein Risiko sprechen zu kommen. Man hat ja oft Angst vor einem Schub während der Schwangerschaft oder auch vor einem Schub kurz nach der Geburt, weil es ja so viele hormonelle Veränderungen dann in den Körper von Frauen gibt. Und man ja auch weiß, dass oft Lupusschübe mit hormonellen Veränderungen zu tun haben. Wenn Betroffene Ängste davor haben, was sagst du dann zu ihnen?
Ja, da hole ich sie da ab, wo ich so die Antwort Nummer 1 gegeben habe, dass wir uns einfach über die normalen Schwangerschaftsvoraussetzungen unterhalten. Ne, dass ein Paar einfach weiß, wo stehen wir. Und natürlich ein Kind in so einer Situation ist ein absolutes Wunschprojekt für dieses Paar. Wir besprechen gemeinsam, wie ist eigentlich so die Natur der Menschheit. Ja, dass man sich ein bisschen erdet und guckt, ja, wie alt ist die Frau? Wie darf man denn seine Eizellen nett und gut behandeln? Sprich, nicht rauchen, nicht übermäßig Sport machen, nicht zu viel Sport machen, gesund ernähren, solche Sachen. Dass man so eine gute Grundlage schafft. Und die Stufe Nummer 1 ist, dass wirklich, wir wissen, bei einer stabilen Krankheit brauche ich diese Ängste nicht zu haben. Also da versuchen wir wirklich so ein Gespräch zu führen. Wenn wir eine Remission vor der Schwangerschaft haben, ist die Chance auf eine gute Schwangerschaft und vor allem die Zeit danach, die ist sehr, sehr hoch.
Okay, das ist schon mal sehr schön zu hören. Eine weitere Angst, die viele Betroffene auch noch haben, ist die Angst davor, dass Lupus eventuell vererbt werden kann. Was sagst du denn dazu Patientinnen, wenn die mit dieser Angst zu dir in die Sprechstunde kommen?
Ja, wir wissen, dass Autoimmunerkrankungen in manchen Familien weitergegeben werden und vermehrt vorkommen. Auf der anderen Seite ist es ja kein Muss, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass eine Autoimmunerkrankung wie Lupus oder andere Sorten, die müssen nicht unbedingt vorkommen. Und wenn die Frauen fragen, ja, aber was kann ich denn tun, damit das Kind das nicht bekommt, dann gibt es tatsächlich konkrete Antworten. Rauchen Sie selbst nicht, damit Ihr Kind kein Raucher wird, weil wir wissen, Rauchen triggert wirklich sehr, sehr stark die Entstehung von Autoimmunerkrankungen und erziehen Sie Ihr Kind zu einem glücklichen Menschen. Na, das ist ganz wichtig, dass es draußen spielt, dass es so sich geliebt fühlt, dass es einfach so geerdet ist. Ne? Da darf man natürlich als Mutter nicht die eigenen Ängste auf das Kind übertragen, dass so eine gesunde Grundlage da ist und diese Angst, wir ja, wie so ein Damoklesschwert über dem Kind schweben zu lassen, das versteht jeder vernünftige Mensch. Es ist einfach nicht zielführend.
Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps, die du Betroffenen mitgibst, wenn sie bei dir sind und sagen, wir möchten gerne schwanger werden? Oder du sagst, darauf solltet ihr auf jeden Fall achten, das ist noch ganz wichtig.
Genau. Ja, wir besprechen immer das Thema Medikamentenadhärenz. Die gab es auch schon in einer ganz tollen Podcast-Folge bei dir. Für die noch nicht gehört haben, sollten das nachholen. Aber ich kann hier schon mal sagen, Medikamentenadhärenz bedeutet, ich nehme meine Medikamente regelmäßig. Und um diese Sache zu untermauern, berichte ich Frauen immer darüber, was passiert eigentlich in der Schwangerschaft. Eine Schwangerschaft ist eigentlich ein Wunderwerk der Natur. Und da wissen wir ja, dass das Baby ist ja zu 50% ein fremdes genetisches Material. Ne? Und unsere Natur hat das so eingerichtet, dass durch die Hormonumstellung in erster Linie durch die weiblichen Hormone, die wir Östrogene nennen, passiert Folgendes. Das Baby ist fremd zur Hälfte, aber es wird von dem Körper der Mutter nicht abgestoßen. Und dass es so auch stimmt, wissen wir, sonst wären wir schon längst ausgestorben. Aber uns Menschheit gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Und das ist wirklich diesem Naturtrick zu verdanken, dass durch die hohe Konzentration an Östrogenen, und die ist wirklich vielfach höher, man sagt bis zu 4000-fach höher als zum Zeitpunkt eines Eisprungs, dass das dafür sorgt, dass das Immunsystem der Mutter supprimiert ist. Na? Und zwar nicht nur bei Lupus, sondern bei jeder schwangeren Frau. Kleine Notiz am Rande, deswegen gehören alle schwangeren Frauen auch geimpft, auch gegen die Grippe. Na, weil wenn sie Infektionen erleiden, gibt daraus einen sehr schweren Infektionsverlauf. Das haben wir auch in der Corona-Zeit gesehen. Also vor der Impfung waren teilweise Schwangere. Wir reden über Frauen ohne chronische Krankheiten. Mhm. Sie hatten einen sehr schweren Corona-Verlauf, waren sehr schwer zu beatmen. Also das war schon dramatisch. Deswegen gehört jede Schwangere geimpft. Und man muss sich dann das vorstellen, dass sie diese normale, natürliche Immunsuppression nach der Entbindung einfach wegfällt. Ja, und dadurch, ja, natürlich das Risiko da, dass ich einen Schub erleide. Und das Risiko ist da, wenn ich in die Schwangerschaft nicht mit einer Remission reingegangen bin. Das weiß ich aus meiner klinischen Erfahrung und das weiß ich auch aus den Studien. Die Studiendaten sagen das auch alle. Na, also dieses Wort Remission ist so, so wichtig und dass ich das nicht als Ärztin irgendwie in den Brief schreibe, sondern wir diskutieren darüber und dass die Frau und ihr Partner wirklich gut verstehen, was das ist und dass wir da gemeinsam auf den Weg gehen.
Das war jetzt auch was ganz was Neues für mich zu hören, dass der Östrogenspiegel da so hoch geht, dass man da extrem immunsupprimiert ist als schwangere Frau. Finde ich sehr interessant. Sehr wichtiger, interessanter Punkt auf jeden Fall. Ich würde jetzt gern noch zu einem anderen Punkt kommen. Wir haben ja jetzt viel über Schwangerschaft gesprochen, aber nach der Schwangerschaft geht es ja weiter. Also da hat man dann ein Kind zu erziehen oder hat man vielleicht mehrere Kinder irgendwann. Und ich glaube, dass Betroffene da auch oft Angst davor haben, für ihre Kinder nicht genug Kraft zu haben, gerade wenn man viel Probleme mit Fatigue hat. Gibt es da auch irgendwas, irgendeine Ermutigung, die du deinen Patientinnen mitgibst?
Ja, also zunächst würde ich auf deine Folge über die Fatigue verweisen. Da sind auch sehr, sehr viele praktische Tipps, die gelten hier genauso. Und ja, wie jede Frau, gerade beim ersten Kind, das erste Kind stellt ja die Welt eines Paares auf den Kopf. Mhm. Ne? Und alle bereiten sich vor und kaufen Strampler und kaufen das Bettchen und was weiß ich, was man da so alles macht. Und natürlich im Falle einer chronischen Erkrankung wie Lupus darf sich das Paar im Vorfeld schon Gedanken machen, wer gehört zu unserem Netz dazu, dass wir wirklich ja, in einer möglichen Phase, wo es mir nicht gut geht, Hilfe hole und das auch nicht als meine persönliche Schwäche ansehe, sondern dass ich weiß, auch damit ich mich gut um das Kind kümmern kann, brauche ich Hilfe. Ne? Ob das Familie ist, Freundin oder sogar institutionelle Hilfen, das darf man sich vorher schon so als kleines Netzwerk aufbauen.
Sehr guter Punkt. Ein anderes Thema ist noch, manchmal ist es ja total schwer, den Kindern dann zu erklären, dass man so eine chronische Erkrankung wie Lupus hat. Hast du da noch einen Tipp, wie man als Mutter, als Eltern den Kindern das gut beibringen kann, dass sie irgendwie lernen, okay, die Mama oder der Papa, die hat vielleicht jetzt nicht so viel Kraft und nicht so viel Energie wie ein normaler, gesunder Mensch, dass man da diese Krankheit irgendwie gut erklären kann den Kindern?
Ja, das ist jetzt natürlich ein etwas größeres Thema. Ich würde da in erster Linie tatsächlich an die Selbsthilfe-Netzwerke verweisen. Also es gibt ja Bundesvereinigung rheumakranker Kinder oder Elternverein, also jetzt speziell bei uns in Sennenhorst, wo mit psychologischer Unterstützung gearbeitet wird. Ne? Weil natürlich wissen wir, diese Kinder von chronisch kranken Eltern, sie dürfen Kinder sein, sie dürfen nicht zu früh die Verantwortung, so eine Art Rollenumkehr erfahren, dass sie sehr früh Verantwortung für die Gesundheit oder für das Wohlbefinden des kranken Elternteils übernehmen. Also da darf wirklich so eine Balance sein, dass das Kind ja ein Kind sein darf. Ne? Und da sind Treffen von den Selbsthilfenetzwerken extrem ja inspirierend, auch kraftspendend, weil man sich da austauschen kann und bleibt da nicht alleine.
Ja, willst du am Ende noch irgendwie, bevor wir zur Faktencheck-Frage kommen, noch irgendwas sagen, was dir wichtig ist, was dir noch auf dem Herzen liegt?
Ja, also wir haben das Thema Verhütung gar nicht angesprochen. Ich finde, die gehört ja auch dazu.
Da gerade, hast du recht.
Ja, ja, sehr wenn guter wir Punkt. Ja die Zeit, wie in der fühle ich Nachricht angeklungen ist, dass sie 3 Jahre noch warten muss oder noch länger, dann in dieser Zeit verhüte ich ja. Und dann gerade bei Lupus weiß man, dass da ja nicht alle ja, jetzt speziell hormonellen Präparate in Frage kommen, sondern man greift da zu einer sogenannten Mini-Pille, also die enthält keine Östrogene, die zum Beispiel das Thromboserisiko steigern würden. Deswegen braucht auch da eine spezielle Beratung und da sind wir auch als Rheumatologen, wir arbeiten ja immer mit anderen Disziplinen zusammen und wir beraten Frauen, wir stellen aber sehr gern für Gynäkologen, Gynäkologinnen zur Verfügung, sind da im Austausch oder schicken Frauen an die Zentren, wo eben Expertise bei Frauenärztinnen im Umgang mit Autoimmunerkrankungen besteht. Ne? Weil wir wissen einfach, egal ob ja jetzt in der Phase des Kinderwunsches oder der Schwangerschaft, nicht jeder Frauenarzt, nicht jede Frauenärztin hat Lupuspatienten oder Patientinnen oder Rheuma-Patientinnen und da wird oft ja wirklich pauschal abgesetzt, was wir ja nicht wollen, damit es nie zu einem Schub kommt. Und deswegen brauchen wir so ein Netzwerk und Informationen für die Frauen. Welche Verhütungsmethoden kommen denn für sie in Frage? Das machen wir auch.
Wir haben jetzt viel über Schwangerschaft gesprochen, aber angenommen, jemand ist jetzt in Remission und möchte gern ein Kind bekommen, es klappt aber einfach nicht. Was empfiehlst du diesen Patientinnen oder diesen Paaren?
Genau, auch da gibt es Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für endokrinologische Gynäkologie, dass ein Paar, das ein Jahr vergeblich versucht, schwanger zu werden, sich Gedanken über einen Besuch einer Kinderwunschklinik oder einer Kinderwunschpraxis machen darf. Also bis zu einem Jahr macht das in der Regel die Hausgynäkologin oder der Hausgynäkologe einfach Mut, weiter zu versuchen. Und ab da raten wir den Frauen besonders, wie gesagt, jenseits von 32, das dann doch zu überlegen, ein Kinderwunschzentrum zu besuchen. Weil diese Zentren, also ich kenne bei uns vor Ort eins oder von anderen Betroffenen, die sind sehr gut und sehr breit aufgestellt. Sie nehmen die Leute gut mit, beraten sie und da macht man vieles möglich.
Vielen Dank auch für diesen Tipp und die Ermutigung. Ja, wir kommen dann zu unserer Abschlussfrage, der Faktencheck-Frage. Und zwar wollen wir gerne wissen, ob es stimmt, dass Lupus-Patientinnen früher ihre erste Periode bekommen als gesunde Frauen.
Physiologisch, wie ich den Körper einer Frau kenne, in Verbindung mit Hormonen und unserem Immunsystem und Neurologie, also unserem zentralen Nervensystem, leuchtet mir das nicht ganz ein. Also hier bedarf das sicherlich noch weitere Datenanalysen, weil wir ja einfach wissen, generell bekommen Mädchen im Verlaufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte immer früher ihre Periode. Und Lupus ist ja eine sehr seltene Autoimmunerkrankung. Von daher, weiß ich nicht, ob das da wirklich ganz verlässliche Daten existieren oder sind das nicht nur einzelne Berichte, die dann solche Signale setzen.
Okay, vielen Dank und vielen Dank auch überhaupt, dass du dir die Zeit genommen hast heute für uns, dass du die vielen wichtigen Fragen beantwortet hast und überhaupt, dass du dich da so einsetzt für die Frauen und zu diesem Thema. Es war sehr schön.
Ja, ich danke auch ganz herzlich und ich möchte auch Frauen wirklich ermutigen und sie sollten sich Hilfe suchen, wenn sie sich alleine fühlen, dass sie nicht nur unter sich ihre Traurigkeit oder ihre Verzweiflung sogar ausleben, sondern dass sie sich wirklich Hilfe holen, ob in ihrem Rheumazentrum, bei ihren niedergelassenen Rheumatologen, in speziellen Kinderwunschzentren. Aber wenn ein Paar sieht, dass es wirklich nicht klappt, obwohl die Remission da ist und eigentlich könnten sie jetzt loslegen mit der Schwangerschaft und wenn wirklich ein Jahr das ja nicht funktioniert, wollen wir, dass dieses Thema einer assistierten Schwangerschaft doch aus der Verschwiegenheitsecke rausgeholt wird und dass die Paare offensiver damit umgehen und lassen sich in solchen Zentren beraten.
Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein sehr guter Tipp. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und damit kommen wir auch schon wieder zu unserem Lupus-Lifehack von heute. Es geht um das Thema Bewegung im Alltag. Wie ihr ja bestimmt wisst, ist es ganz wichtig für uns Lupus-Betroffene, dass wir uns regelmäßig bewegen. Das ist gut für unsere Gelenke, das ist gut für die Durchblutung, für alles also. Deswegen ist unser Tipp an euch, erstellt euch einen individuellen Bewegungsplan. Und zwar angepasst an eure ganz persönliche Situation, an eure individuelle körperliche Leistungsfähigkeit. Es kommt auch überhaupt nicht darauf an, wie viel Sport man macht oder wie viel man sich bewegt, sondern einfach nur, dass man sich überhaupt bewegt. Ich habe gerade schon erwähnt, warum man sich bewegen soll. Ich möchte noch hinzufügen, dass Sport und Bewegung tatsächlich gut ist, um Entzündungsprozesse zu hemmen. Es ist gut für den Kreislauf, es ist gut für das Immunsystem, für die Psyche, für den Stressabbau, für die Verbesserung der Fatigue, für Gewichtskontrolle und so viel mehr. Ihr seht also, Bewegung ist ein Allround-Talent und hilft uns eigentlich in allen Bereichen. Falls ihr euch fragt, wie ihr einen Bewegungsplan erstellen könnt, überlegt euch einfach wirklich konkrete und auch echt erreichbare Ziele, zum Beispiel 3000 Schritte pro Tag oder am Montag, Mittwoch und Samstagabend um 18 Uhr mal 15 Minuten Fahrrad fahren oder jeden Morgen 5 Sit-Ups oder auch jeden Sonntagmorgen 20 Minuten Spaziergang im Wald. Was solltet ihr vielleicht beachten? Ganz wichtig, hatten wir schon gesagt, die Ziele sollten für euch machbar sein. Wenn ihr euch zu sehr anstrengt, dann kann das genau ins Gegenteil kippen. Ganz wichtig, die Bewegung sollte auch auf jeden Fall Spaß machen, damit man dranbleibt, damit man am Ball bleibt. Also unbedingt eine Sportart oder Bewegungsart aussuchen, in der ihr richtig aufgeht, wo ihr richtig danach denkt, oh, das war mega schön, ich möchte eigentlich schon gleich wieder weitermachen. Genau, und dann könnt ihr den Plan natürlich an eure Fortschritte anpassen, beziehungsweise ist es eigentlich sogar ganz wichtig, dass ihr merkt, wenn ihr mehr schafft, dann steigert euch ruhig ein bisschen. Ihr könnt auch Abwechslung reinbringen und euch überlegen, ich möchte gern unterschiedliche Dinge machen, damit es euch nicht langweilig wird. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass ihr den Plan aufschreibt. Zum Beispiel ins Handy oder in den Kalender oder hängt euch den Plan an euren Kühlschrank, dass ihr da wirklich dran erinnert werdet und dass ihr das richtig gut einplant in euren Alltag. Also ich denke, im Kalender, wenn sowas steht, ist meistens besonders gut, weil das ist dann wie ein Termin. Und an einen Termin wird man erinnert und da hält man sich auch normalerweise dran. Wenn ich mir einfach nur so denke, morgen könnte ich ja mal irgendwas machen, dann geht es meistens doch wieder unter. Aber wenn ich mir so einen festen Termin in meinen Kalender eintrage, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass ich da auch wirklich die Zeit nutze, um das umzusetzen. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Wir kommen zu unserer kleinen Erinnerungszusammenfassung. Was kann ich mir von heute mitnehmen? Ganz wichtig, dass ihr wisst, heute ist es wirklich eigentlich für fast jede Frau mit Lupus möglich, Mutter zu werden. Es gibt natürlich Risiken, die sind auch immer ganz individuell, aber wenn ihr schwanger werden wollt, dann sprecht euch da immer ganz sorgfältig mit eurem Ärzteteam ab. Also nicht nur mit Rheumatologe oder Rheumatologin, sondern auch mit Gynäkologin oder Gynäkologen und am besten sollten die auch zusammenarbeiten. Sagt, ihr wollt gern schwanger werden und dann kann man Pläne schmieden und schauen, wie man alles gut vorbereiten kann. Es ist wichtig, wirklich nur schwanger zu werden, wenn man in Remission ist, wenn man eine nicht aktive Krankheitsphase hat. Ansonsten sind die Risiken einfach zu hoch. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass man regelmäßige und engmaschige Kontrollen hat, während man schwanger ist. Falls ihr Probleme damit haben solltet, schwanger zu werden, denkt dran, es gibt Kinderwunschkliniken, die sehr gut helfen und beraten. Und ganz wichtig ist auch, wenn das Thema Kinderwunsch bei euch noch nicht aktuell ist, informiert euch in Bezug auf Verhütung. Also ganz wichtig, keine östrogenhaltigen Pillen nutzen, sondern eher Minipillen, die nur gestagenhaltig sind. Und schaut, dass ihr da wirklich auch an Gynäkologinnen oder Gynäkologen kommt, die sich auskennen und die euch da nicht irgendwelche Sachen verschreiben oder empfehlen, die euch eigentlich gar nicht gut tun. Ich hoffe, ihr konntet heute wieder ganz viel mitnehmen aus der Folge und damit verabschiede ich mich auch wieder von euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und falls ihr auch eure Erfahrungen oder Gedanken mit und zu eurem Lupus mit uns teilen möchtet, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail oder schickt uns eine Sprachnachricht an lupus@podstars.de. Ihr könnt Lupus gemeinsam stark auch gleich abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wie ihr wisst, dürft ihr mir auch immer gern eine Bewertung schreiben, damit wir wissen, wie wir noch besser werden können. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen. Ich freue mich schon sehr. Bis ganz bald. Dieser Podcast wird präsentiert von GSK und Podstars bei OMR.